einfach unwiderstehlich. Der New Adult Podcast von Löwe Intens.
Herzlich willkommen zur ersten Folge des Löwe Intens Podcasts einfach unwiderstehlich mit Michelle Schrenk, Kira Groh und mir, Caroline Wahl. Und ich sage einfach Hallo in die Runde.
Ja, hallo, hi.
Hi.
Genau, das ist heute unsere erste Folge und wir sprechen heute im Podcast über die Löwe Intens Bücher, wie wir auf die Ideen gekommen sind, erzählen euch einfach ein bisschen was über die Geschichten und die Charaktere, die Schauplätze und am Ende beantworten wir auch Fragen von euch und ganz zum Schluss werde ich auch noch ein kleines Stückchen aus vielleicht jetzt vorlesen. Das ist so ein wenig der Plan für heute. Ich bin Autorin für Kinder-, Jugendbücher, New Adult und Fantasy-Romane, also ein buntes Potpourri an allen möglichen Geschichten. Und ich bin jetzt mit der Vielleicht-Reihe die erste Autorin, die bei Löwe Intens startet und würde einfach kurz überleiten, damit ihr euch auch noch vorstellen könnt und welche Bücher von euch bei Löwe Intens erscheinen. Michelle, vielleicht von dir ganz kurz.
Ich bin Michelle Schrenk und ich schreibe hauptsächlich Liebesromane und auch New Adult, jetzt eben auch für Löwe Intens. Und ja, habe auch schon Fantasy geschrieben, ist auch bunt gemischt, meistens dramatisch, lustig, aber auch ja auf jeden Fall fürs Herz. Und es geht immer sehr viel ums Schicksal. Und dann leite ich doch mal über, wer noch dabei ist.
Ja, hi, ich bin Kira Groh, die Dritte im Bunde. Ich sage immer, ich schreibe Bücher über das Leben und die Liebe und mache das jetzt auch für Löwe Intens. Ich habe mich schon in ein paar Zielgruppen versucht. Das Genre war immer Liebesromane, Romance im Jugendbuchbereich, im Erwachsenenbereich, Unterhaltung und jetzt eben auch New Adult.
Ja, das klingt auch schon mal sehr schön, dass wir uns jetzt gefunden haben bei Löwe Intens. Kira, du hattest gerade eben das letzte Wort. Möchtest du vielleicht ein bisschen mehr zur Alles-Reihe erzählen? Also worum geht's?
Meine Reihe handelt von drei Freundinnen, die sich schon ganz lange kennen, schon seit der Schulzeit. Die Schulzeit haben sie gerade beendet. Also das erste Kapitel vom ersten Band ist der Abiball von den dreien. Und damit begeben sie sich sozusagen in das erste Jahr nach der Schule, was ja für alle ziemlich bezeichnend ist. Also für mich war es auch bezeichnend, ich glaube für euch wahrscheinlich auch, weil man eben vor so vielen Fragen steht, was soll man jetzt machen? Geht man studieren? Macht man eine Ausbildung? Macht man erstmal eine Pause und es waren einfach super viele Herausforderungen auf einen und das war so ein bisschen mein Ansatzpunkt, meine zündende Idee, dass ich eben diesen drei jungen Frauen jeweils so einen ganz anderen Startpunkt nach dem Abi gebe. Also wir begleiten sie in den drei Bänden in dem Jahr nach dem Abi. Jede bekommt so ungefähr 3-4 Monate in diesem Jahr und jeder hat einen ganz anderen Weg, den sie einschlägt. Die erste Protagonistin Anna, die macht erstmal eine Reise nach dem Abi. Die zweite Protagonistin Polly, die ist so total zielstrebig, für die steht fest, sie muss sofort mit dem Studieren anfangen, weil sie eben sehr ehrgeizig ist. Und die dritte Protagonistin Anouk, die ist total überfordert, die weiß nicht, was sie will, was sie machen soll, wie sie es schafft, ihre Ziele zu erreichen. Und dann begegnet natürlich jede Einzelne noch der Liebe, was es natürlich auch nicht einfacher macht. Und dann handeln die Bände jeweils davon, wie sie diese Herausforderungen meistern und wie sie so ein bisschen ihre Rolle als jungen Frauen in diesem bezeichnenden Lebensabschnitt und dann auch noch mit der Liebe meistern.
Ich finde, das klingt sehr schön. Ja, weil man so alles findet und ich glaube, das ist für die Leserinnen auch interessant, weil man dadurch einfach sich in irgendeiner der Figuren wiederfinden kann oder wird. Also sei es jetzt 1, 2 oder 3, deswegen, das klingt schon mal sehr gut. Und Michelle, wie ist es bei dir mit der Immerreihe?
Also in der Immerreihe, da geht es um drei Schwestern, die ganz unterschiedliche Charaktere haben und ja, jede hat so ihre eigene Geschichte ein bisschen bekommen. Es geht natürlich auch hier um die Liebe und wie mit allem so ein bisschen umgegangen wird und verschiedene Themen, würde ich jetzt mal sagen. Bei der ersten Schwester im ersten Band auch sollte es ein bisschen witzig sein, denn sie hat so eine Bad Boy Challenge, ruft sie dann ins Leben. Ja, sie ist immer sehr überzeugt, wenn sie halt etwas macht, das dann alles auch so ist und hat so ihre Strukturen und ja, da ergeben sich halt einfach witzige Sachen und man bekleidet sozusagen die Schwestern und ich werde halt auch, habe so ein bisschen von den Familien so diese Einblicke, wo sich auch jeder wiederfinden kann, ne, so wer jetzt Geschwister hat oder auch beste Freundin, man geht sich auch mal auf den Geist oder man nimmt sich auch mal hoch oder die Mama, die vielleicht manchmal ein bisschen verrückt ist oder diese Verhältnisse in den Familien und ja, darum geht es auf jeden Fall, um die Schwestern und wie sie halt dann mit ihren Alltagsproblemen, Situationen und der Liebe halt ein bisschen umgehen.
Grundsätzlich, ich finde das ja auch super spannend, weil das ja auch ganz interessante Dynamiken hat, wenn man dann drei Schwestern hat, die dann aus einer Familie kommen. Also da ist ja auch explosiver Stoff wahrscheinlich vorgesehen in den Konflikten und in dem, was dann in den Geschichten passiert. Also das klingt auf jeden Fall sehr spannend.
Und verrückte Familienmitglieder kennt ja jeder. Die durchgeknallte Mama oder so.
Ich sag jetzt nicht, dass ich Einzelkind bin, aber ja.
Ich hoffe einfach jetzt, meine Mutter hört nicht zu.
Nee, sehr schön. Apropos Familie, dann kann ich vielleicht was zu Vielleicht-Reihe sagen, weil bei mir geht's in Band 1 nämlich auch primär um Familie, weil die Protagonistin Gabriela bis vor Beginn des Buches dachte, dass sie bei einem One-Night-Stand entstanden ist sozusagen und dann aber erfährt, dass sie einen deutschen Papa hat, der auch einen Namen hat.
Crazy.
Und deswegen reist sie im Undercover nach Deutschland, um sich dort in seine Catering-Firma einzuschleusen und zu gucken, wie er eigentlich so drauf ist als Typ. Trifft dabei auch auf Anton, der sowohl im Flugzeug neben ihr sitzt, als auch später eine Rolle in der Catering-Firma einnimmt. Und sie landet dann in München und wird dann auch, kommt dann auch in eine WG und die Hauptprotagonistinnen der Vielleicht-Reihe sind die drei Mädels aus der WG letztendlich, genau. Also es sind einmal Gabriela, die eben aus Brasilien frisch nach München kommt und dann noch zwei Freundinnen, die aus dem Norden nach München gezogen sind. Das Hauptthema der Bücher ist Familie, Freundschaft und Selbstfindung. Ich will gar nicht so viel spoilern oder so viel vorwegnehmen, sondern wir können ja auch so ein bisschen tiefer ins Thema einsteigen und gucken, wie wir eigentlich auf die Ideen gekommen sind und auch so ein bisschen über die Charaktere nochmal genauer sprechen oder Schauplätze und Orte. Mhm. Und deswegen würde ich vielleicht einfach kurz die Frage an dich richten, Michelle, wie du denn eigentlich überhaupt auf die Geschichte gekommen bist. Also was war denn dein erster Gedanke zur Idee? Hast du gesagt, okay, du wirst ein Buch über drei Schwestern schreiben oder hast du gesagt, Setting Berge und dann drumrum die Geschichte gebaut oder wie war das?
Ja, war so dieser Gedanke da, dass es so ein bisschen darum ging, weil im New Adult-Bereich sind ja immer sehr, sehr auch die Bad Boys präsent und es ging eigentlich eher darum, okay, jetzt begutachten wir mal, was sind diese Klischees, die diese typischen Bad Boys immer haben, und eigentlich war wirklich das so die Idee, das ein bisschen, ja, mal unter die Lupe zu nehmen und ein bisschen anders zu schreiben und zu gucken, wie man dann eine Geschichte bauen könnte, sage ich jetzt mal. Deswegen, es war erst noch gar nicht so, die Schwestern, das hat sich dann so ergeben, als man dann so tiefer die Geschichte einfach sich so ein bisschen überlegt hat, weil ja, der erste Gedanke war irgendwie erstmal so ein bisschen, ach, das könnte man ja auch mal ein bisschen auf die Schippe nehmen, sozusagen. Wie war es bei euch? Oder wusstet ihr das gleich, dass ihr jetzt sagt, ja, okay, von der WG zum Beispiel, wie jetzt bei dir, Caro, oder bei dir, Kira, so okay, das sind die Freundinnen und das zieht sich dann so durch, oder war das auch so eine Findung?
Ich hatte so ein bisschen zwei verschiedene Ansätze. Die Grundidee von Band 1, die sich so ein bisschen durch das Setting ergeben hat, die hatte ich unabhängig davon, dass es irgendwie mal eine Trilogie wird oder dass es zur Löwe geht oder sogar, dass es New Adult wird. Ich wollte einfach gerne mal ein Buch schreiben, was in einem Hundeshelter spielt. Also in einer, in einer Einrichtung, in der streunende Hunde aufgepäppelt werden oder Findelhunde irgendwie abgegeben werden können. Dann kam ich irgendwie in die Schiene New Adult und dann war klar, wie alt die Protagonistinnen ungefähr sein müssen. Und dann hat sich das so ein bisschen ergeben. Mir geht's ähnlich wie dir, Michelle. Ich nehme auch immer ganz gerne so ein Klischee und dann mache ich so ein bisschen mein Ding draus. Und das ist ja so ein bisschen ein Klischee, dass man nach dem Abi eine Reise macht. Da gibt's ja auch so total viele Memes darüber von dem Mädel, was irgendwie nach der Schule ein Jahr in Australien war oder sowas. Mhm. Das wollte ich ursprünglich machen, Australien, obwohl ich da noch nie gewesen bin. Und dann ist mir aber aufgefallen, dass es da ja gar kein Sommer dann ist.
Ja, stimmt.
Das ist lustig. Also wenn die Schule vorbei ist in Australien, ja gar kein Sommer. Und ich wollte aber das Sommersetting. Und dann bin ich über diese Hundeidee tatsächlich auf Portugal gekommen, weil es in Portugal, Spanien ja ein großes Problem mit Straßenhunden gibt, die dann regelmäßig auf nicht ganz so schöne Art und Weise eben beseitigt werden. Klingt sehr fies, aber deswegen gibt es da halt eben viele dieser Einrichtungen und dann war irgendwie das Setting klar und dann hat sich so ein bisschen verselbstständigt. Dann hatte ich die erste Protagonistin, das war klar, die schicke ich da in dieses Dog-Shelter. Dann habe ich so ein bisschen weitergesponnen, um so ein bisschen aufzuladen, weil ich halt schon eine Message immer auch ganz gerne transportiere und dann war ich bei dem Gedanken, ah ja, diese Zeit nach dem Abi, die ist so prägend und man hat so viele Gefühle und Ängste. Und dann habe ich das halt so über die anderen Bände weitergesponnen, dass so jede Protagonistin bekommt so eine Angst, die man nach dem Abi oder auch nach anderen Abschlüssen, muss ja nicht Abi sein, ich glaube, die Existenzängste und so, die man da hat, die sind überall gleich. Mhm. Dann habe ich das so weitergesponnen, ja. Bei dir, Caro, war die WG zuerst da oder war vielleicht auch so erst die Idee zu Band 1 da und dann hast du die anderen beiden draufgesetzt?
Bei mir war das so, dass ich die ganz ursprüngliche Idee von der WG mal sogar 2013 oder so hatte. Das war für einen Schreibwettbewerb und das Setting war auch München, weil ich zu dem Zeitpunkt in München gewohnt habe. Und da war New Adult noch gar nicht so bekannt. Da gab es nur so ein, zwei Bücher in die Richtung und irgendwie hat sich's noch nicht richtig angefühlt. Und dann kam dann auch noch ein anderes Projekt um die Ecke, da habe ich Fantasy gemacht und dann habe ich das weggeschoben und letztendlich dann nach 2 Leben in einer Nacht, was ja auch bei Löwe erschienen ist. Ich weiß nicht, ob ich so Schleichwerbung machen darf an der Stelle, aber das ist ja, hat ja ein schon sehr ernstes und schweres Thema. Ich habe abgegeben, also das Lektorat, und habe dann am selben oder am nächsten Tag meiner Agentin geschrieben, habe gesagt, ich brauche dringend, dringend, dringend etwas, was leicht und locker und fluffig und weich ist und bitte nichts Schweres. Hab dann gesagt, lass uns doch gucken, ob wir das machen. Und dann kam 2 Tage später eine E-Mail von meiner Lektorin von Löwe, dass sie da jetzt was Neues machen und ob ich nicht Lust hätte. Es war ein mega Zufall.
Bing, bing, bing.
Genau, da habe ich mich sehr gefreut darüber. Und deswegen habe ich das so mehr oder weniger ein bisschen ausgegraben. Und dann ging es schon los mit Corona. Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall habe ich gesagt, ja, ich packe da alles rein, was man jetzt während Corona nicht machen darf. Catering ist ja so das große Thema, was sich durch alle 3 Bände zieht. Und das ist ja aktuell, ich glaube, die Branche hat schwer zu kämpfen. Und ich habe selbst auch viel im Catering gearbeitet, als ich in München gewohnt habe. Und das sind einfach, da sind so spannende Geschichten eigentlich dabei, wenn man nur zuguckt. Also allein so Szenen irgendwie auf Hochzeiten oder so, ich weiß es nicht. Also ich habe da auch schon echt einiges, was ich irgendwie erlebt habe, so ein bisschen versteckt reingepackt, weil das einfach super interessant gewesen ist. Also deswegen ist der Fokus auf diesem Catering, weil ich das total interessant fand, also weil man so viel drumrum bauen kann. Natürlich mit den 3 Protagonistinnen, die viel mit Selbstfindung und Existenzängsten und wer bin ich eigentlich? Also diese zentrale Frage, wer bin ich und was will ich im Leben, ist, glaube ich, bei allen von unseren Protagonistinnen ein zentrales Thema, einfach was.
Ja, ist auch so ein bisschen genre-stiftend, ne? Also aus.
Ja, genau.
Aber das heißt, bei dir kam die Inspiration tatsächlich so aus dem echten Leben.
Ja, würde ich schon so sagen, auf jeden Fall. Weil ich hatte überlegt, ob ich ein Hotel nehme oder so. Also ich wollte halt irgendwie so ein Setting, was sich durch alle 3 Bände zieht. Und ich wusste nicht, ob ich das an einen Ort binde. Also ich wollte jetzt auch nicht. Also das war mir persönlich wichtig, weil es ja viele Bücher auch, also New Adult Bücher, die an der Universität spielen. Und ich hatte immer das Gefühl, an der Universität war schon viel. Aber ein Großteil hat sich eben auch so um dieses Ganze drumherum, um Sportaktivitäten oder mit das Treffen mit Freunden, auch die Arbeit eigentlich. Also ich habe viel Zeit mit Arbeiten verbracht, also nicht nur mit dem Studium, sondern halt auch anderen Sachen. Ich habe viele Hunde gesittet in München, auch spazieren ausgeführt und so.
Also bist du mit so 8 Hunden gleichzeitig spazieren gegangen?
Das nicht, weil ich hatte Tierheimhunde. Also es ist jetzt ein bisschen okay. Ab vom Schuss. Aber ich bin zum Tierheim gefahren und hatte dann halt immer so Quarantänehunde. Ich wollte halt nicht, also es lenkt jetzt ein bisschen vom Thema ab, aber ich wollte nicht die Hunde nehmen, die man mitnehmen konnte, sondern die Quarantänehunde, die sind auch manchmal nicht mehr dann im Tierheim gelandet und dann, damit ich mich emotional nicht an die Tiere binde und dann eines Tages nach Hause komme und mit so 2 Hunden oder so. Deswegen, ja, genau, das war, also deswegen ist es für mich eben München geworden und mit dem Thema Catering, weil ich das irgendwie auch ganz interessant fand.
Wo spielt deine Reihe, Michelle?
In Nürnberg, wie alle meine Bücher, die ich bisher veröffentlicht habe.
Weil eigentlich. Du da wohnst.
Ach, das ist ja cool.
Genau, also ich habe noch nie, außer bei meinem Fantasy-Roman, eigentlich groß ein anderes Setting gehabt, außer Deutschland. Also meine Bücher spielen schon immer hier, auch bei meiner New Adult-Reihe, die ich hatte, da genau dasselbe, weil ich sehr, sehr, sehr viel einfach so, auch wie du jetzt sagst, Caro, so aus dem Leben halt nehmen oder was ich so selber erlebt habe oder die Orte, ich verbinde halt sehr viel damit. Ich habe auch mit Kinderbüchern damit angefangen, sage ich jetzt mal, ohne da abzuschweifen, aber auch, wo ich über die Stadt halt geschrieben habe oder Stadtführungen habe ich da auch viele gemacht und dann,
ach cool.
Ja, ich liebe das halt, wenn ich dann so mir überlege, was könnte da passiert sein oder was ist tatsächlich passiert und was kann ich so in meine Geschichten ein bisschen mit aufgreifen und also deswegen war es dann für mich auch so Heimspiel, sage ich jetzt. Also dass ich fühle mich da mal ganz wohl. Natürlich geht es auch mal irgendwo anders hin, aber ich habe halt immer diese deutschen Settings und meistens halt in der Stadt aus Nürnberg, wo ich halt eben lebe, beziehungsweise ein bisschen weiter weg jetzt am Land. Ich brauche da immer manchmal so ein bisschen den Bezug. Also mir macht es zumindest Spaß, mich treibt es da immer so ein bisschen hin. Oder ich vermische es halt dann, das kennt ihr bestimmt auch, die reisen ja dann auch mal in den Büchern irgendwo hin oder das ist jetzt auch in der Immerreihe. Trotzdem passiert ja immer noch ein bisschen was drumherum. Hat mir gut getaugt, sage ich jetzt mal. Mhm. Habt ihr sonst eher andere Settings dann gehabt als Deutschland oder alles Mögliche?
Also bei mir war auch bis jetzt alles in Deutschland. Also der erste Band spielt jetzt natürlich zu weiten Teilen in Portugal, aber die Figuren sind alle Deutsche. Also auch die Frau, die das Dog Shelter leitet, ist eine Deutsche, die dahin ausgewandert ist. Ja, ich fühle mich da auch einfach am wohlsten. Also ich mache ganz gerne mal so einen Pop-Culture-Witz oder irgendwie so einen Bezug zu tagesaktuellen Dingen. Und die weiß ich natürlich von Deutschland am besten. Ja, in den USA zum Beispiel, was ja eine ganze Weile lang so der Spitzenreiter in Sachen Schauplatz im New Adult oder im Romance-Bereich war, da war ich noch nie. Hab jetzt auch nicht so die allergrößte USA-Affinität, muss ich zugeben. Und deswegen fand ich auch, ja, Deutschland ist ganz gut als Schauplatz.
Ja, hast du dann auch so spezielle Sehenswürdigkeiten, die du einbaust oder Cafés oder Straßen oder also wirklich, dass die Leute dann, die das Buch gelesen haben oder die Leserinnen, dass sie dann durch die Straßen laufen können und dann so mit einer Map quasi dein Buch in der Hand und alles einmal nachlaufen?
Ganz oft. Ich glaube, ich habe schon hier, es haben so viele geschrieben, dass sie dann Nürnberg schon besucht haben, auch wegen meinen anderen Büchern oder den Reihen, weil ich auch die Clubs und so alle mit drin habe und dann schon gesagt habe, oh ja, wie cool und so. Oder ich habe mich auch schon mit Lesern getroffen, die mich dann gefragt haben, ob ich irgendwie sage, ob ich mir da die Zeit nehme und dass sie da sind oder viele wollen die Stadt besuchen. Viele sagen, ich beschreibe es viel schöner, als es ist.
Nein, Nürnberg ist toll.
Also es ist natürlich, manchmal verzaubert man es dann noch ein bisschen mehr mit Worten, ne? Und natürlich ist es auch nicht am Bahnhof irgendwie immer alles besonders, ihr wisst schon, was ich meine, so die Umgebung, natürlich hebt man dann alles so halt hervor, aber natürlich
auch. Erzähl mir nichts vom Bahnhof, ich komme aus Frankfurt.
Ja, ja, genau, ich weiß so, oh Gott, ich weiß, was du meinst.
Aber Frankfurt ist sehr schön.
Ja, auf jeden Fall. Ja, nein, Frankfurt ist super schön auf jeden Fall. Bloß weil es wegen am Bahnhof jetzt hat, ist halt.
Ja, ja. Viele, viele judgen Frankfurt bei its Bahnhof. Ja.
Nee, aber genau, da habe ich das. Ich habe auch, glaube ich, schon mal so eine Karte mal gemacht, wo man dann so die Orte, Schauplätze aus den Büchern und so, weil es halt doch ganz, ganz viel und dann wohnen die da und die da und die da. Das hat sich so über die Jahre dann so irgendwie entwickelt. Ja, und deswegen habe ich dann schon oft, oder hast du Nürnberg-Tipps für mich, wenn ich jetzt komme und so, dann kriege ich halt da Nachrichten und dann, eigentlich müsste mich die Tourismuszentrale sponsern, ganz ehrlich.
Ja, als nächstes kommt ein Stadtführer von dir, ich sehe schon.
Ja, hatte ich ja schon, also aber nur für Kinder.
Kira, hast du das auch vor?
Ein Stadtführer zu schreiben?
Ja, quasi, nein, aber ich meine, also dass man sich wiederfindet oder wirklich die Orte dann nicht ablaufen kann, aber ne, so mehr oder weniger schon.
Jein, bei mir ist so ein bisschen ein Mischmasch aus fiktiven Orten und realen Orten. Also bisher haben fast alle meine Bücher in Frankfurt gespielt, wo ich wie gesagt wohne, aber jetzt für die neue Reihe habe ich mal einen Ausflug woanders hingemacht. Die spielt nämlich auch, ich sag mal, in Köln und im Umkreis und natürlich der erste Band spielt in Portugal. Also die Schauplätze sind überall so ein bisschen anders. Die drei Figuren kommen aus einer fiktiven Kleinstadt, die aber gar nicht so oft auftaucht, weil wie gesagt, im ersten Band sind wir fast ausschließlich in Portugal. Da sind sie an der Algarve in der Nähe von Faro, aber ich habe jetzt keine Stadt genannt. Da kann man dann seine eigene Fantasie so ein bisschen einsetzen, wo man spielen könnte. Ich habe die Landschaft beschrieben und es ist alles so in Meernähe und sowas, aber ich habe da jetzt keinen kleinen portugiesischen Ort, den es wirklich gibt oder so, ausgewählt, weil ich es eigentlich auch ganz schön finde, wenn man da so ein bisschen sich reinfantasieren kann. Vielleicht war man schon mal in der Gegend und dann stellt man sich vielleicht automatisch die Gegend vor, in der man war. Und die Kleinstadt, in der sie wohnen, ja, das ist halt eine Kleinstadt und die nächstgrößere Stadt ist Köln. Das heißt, die Mädels, die dann zum Studieren gehen in der Reihe, die studieren auch in Köln. Da war ich bisher nur als Besucherin, aber da kommt dann bestimmt der ein oder andere Ort vor, den man tatsächlich besuchen könnte. Aber wahrscheinlich nicht mit so viel Insiderwissen, wie Michelle das in Nürnberg machen kann. Aber ich habe bestimmt mal die ein oder andere Kölnerin oder den Kölner noch anhauen dafür ein paar Expertentipps. Und du hast in München gewohnt, ne? Und jetzt spielt die Reihe in München.
Genau, also ich hatte auch überlegt, das irgendwie europäisch zu machen, weil nicht alle meine Geschichten, also ich mag das ein bisschen wegträumen, hat ja auch irgendwie was. Also wie du sagst, diese Küstenromantik irgendwo an der Algarve oder so ist ja schon nicht schlecht. Also bei mir ist es dieses Gefühl habe ich immer in Edinburgh, da haben wir auch mal gewohnt für ein Jahr und ich vermisse das wahnsinnig. Also Schottland ist auch einfach so ein, also ich glaube Schottland-Bücher haben einfach immer so eine Highland-Romantik, wo man dann immer sich so ausmalt, mit so einem Highlander durchzubrennen.
Okay, quasi, da fand ich hier so ein bisschen, was du dir ausmalst. So
nein, aber ich meine, als Sehnsuchtsbücher trifft es ganz gut. Und irgendwie, ich finde, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber New Adult in Deutschland hatte so ein bisschen immer GZSZ-Charakter für mich, also ein Stück weit. Und ich dachte, nee, das tue ich mir jetzt nicht an. Aber dann dachte ich, doch, genau das tue ich mir an. Ich möchte das versuchen, dass, also nicht, dass Deutschland sexy wird, das klingt jetzt irgendwie auch falsch, aber dass man sich schon irgendwie in so einen Anton verlieben kann, der in der Küche steht in München, also in so einer Catering-Firma. Ja, auf der Wiesn. Und ich habe immer gedacht, nee, das kann nicht sexy sein. Also man muss sich ja irgendwie wegträumen können. Und ich habe gedacht, warum, also die Herausforderung nicht annehmen und genau das versuchen.
Ich finde es voll interessant, dass du das sagst, weil ich habe das noch gar nie so empfunden irgendwie. Also ich kann das jetzt voll nachvollziehen, wenn du so darüber erzählst, aber ich finde den Schauplatz voll häufig total irrelevant. Also klar, manche Schauplätze bringen so ein paar coole Sachen mit sich. So ein, wenn man abends zusammen am Strand sitzt, ist natürlich romantischer, als wenn man irgendwo auf dem deutschen Trott warum sitzt. Aber ich finde einfach, wie das Buch geschrieben ist, ob die Dialoge gut sind, ob die Figuren authentisch sind, ist mir persönlich einfach so viel wichtiger, als ob da jetzt im Hintergrund das Meer rauscht oder irgendwie die Dudelsäcke spielen. Aber ich kann es auf jeden Fall nachempfinden.
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ja jetzt schon ein bisschen über die Ideenfindung gesprochen, über die Schauplätze und über die Geschichten insgesamt. Aber lasst uns doch noch mal ein bisschen über die Charaktere sprechen, also vielleicht auch, ob für euch von Anfang an feststand, wie sich der Love Interest und die Protagonistin kennenlernen oder ob euch die Charaktere in irgendeiner Weise ähnlich sind oder euch an jemanden erinnern, weil das ist ja auch immer meistens eine beliebte Leserfrage, die ich zum Beispiel auf Lesungen sehr, sehr oft gestellt bekomme. Deswegen jetzt die Frage an euch, also vielleicht Kira, erzähl du mal.
Ich kenne das sehr gut, ich werde auch immer gefragt, bist du das? Also in Bezug auf die Protagonistin. Ich finde ja, man gestaltet seine Charaktere natürlich irgendwie basierend auf Personen, die man im echten Leben trifft. Auch welche, die man vielleicht in Serien sieht oder in Filmen sieht. Und dann mischt man sich so ein bisschen was zusammen. Und klar, so ein bisschen was von einem selbst mischt sich auch immer mit in die Gestaltung der Figuren. Finde ich aber schön. Also man kann darüber ja auch so ein bisschen was selber verarbeiten. Also bei mir hat sich das ganz eng aus der Figurenkonstellation ergeben, beziehungsweise aus dem Plot. Also in Band 1 stolpern die ja so ineinander, die beiden Protagonisten, die Lovebirds.
Auch am Flughafen, oder? Oder habe ich das richtig?
Ja, auch am Flughafen.
Finde ich richtig cool, muss ich sagen, dass wir beide da so.
Ja, also tatsächlich habe ich sogar erst überlegt, ob die sich dann erst in Portugal treffen. Aber dann ist es ja auch immer schön, wenn man in den ersten ein, zwei Kapiteln schon den Love Interest trifft. Weil, also meine Geschichte, ich glaube eure auch, ne, sind jeweils nur aus einer Perspektive geschrieben, immer nur von den Frauen. Dadurch tauchen die sonst zu spät auf und deswegen musste am Anfang noch eine Karambolage her. Und das war für mich relativ klar, ja. Bei dir, Michelle?
Also ist ja eigentlich, ist ja, wie du schon gesagt hast, immer schon wichtig, dass sich die ja auch immer ziemlich schnell treffen. Und bei mir ist es natürlich auch so, dass die bald aufeinandertreffen. Bei mir startet es ja so ein bisschen, dass die in einem Club sind und er wird ja sozusagen von meiner Hauptperson, von der Lina, ausgewählt, weil wir auch bei den Charakteren und so jetzt gerade waren, Bad Boys, sag ich mal, sie sagt ja da so ein Näschen dafür, ne? So ein Riecher, so die sehe ich schon, kann ich sofort von keine Ahnung wo erkennen. Und dann wird er sozusagen ein bisschen ausgewählt und sagt, ja, schaut mal, ja, typisch halt mit den Klischees und so. Und deswegen treffen die halt dann auch ziemlich schnell aufeinander. Ist ja auch immer schön. Ich finde, man liest es ja auch immer selber ganz gerne, wenn es dann so losgeht und man sich fragt, okay, cool, wie entwickelt sich das jetzt mit denen ein bisschen weiter? Und genau, deswegen sind die auch ziemlich schnell, dass sie sich halt treffen.
Wie heißt dein Bad Boy? Weil du eben meintest, Lina heißt die Protagonistin.
Genau, mein Bad Boy heißt Ben. Aber fragt mich echt gar nicht mehr, wie ich auf den Namen gekommen bin oder so. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Keine Ahnung. Manchmal ist es so, in dem Moment passt so und man sucht sich das irgendwie so aus. Deswegen, ich weiß auch gar nicht, ehrlich gesagt, warum er so heißt.
Ja, das ist lustig, dass du das sagst. Mir geht's genauso. Man wird immer gefragt, woher hast du den Namen? Aber in den seltensten Fällen recherchiere ich wirklich einen Namen, sondern man hat so ein Gefühl ein bisschen dafür. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich gucke immer, ob der Name so grob in die Zeit passt, in der die Figuren geboren sind.
Ja.
Also irgendwie so eine Gisela, die 2000 geboren ist. Das kann man machen, aber dann muss man es irgendwie thematisieren, warum das Mädel Gisela heißt.
Genau.
Und ob das so ein bisschen halt in deren Leben passt. Also wenn die Eltern abgefahrene Hardcore-Punks sind, heißt das Kind wahrscheinlich auch nicht Gisela.
Ja, aber das ist, wie du schon sagst, dann muss man es irgendwie thematisieren und irgendwie witzig machen und so. Ich habe es auch in dem einen Buch, heißt er, also auch untypisch für Deutschland, Schauplatz, Kali. Und dann sagen auch immer so, der ist halt ein Ober-Bad-Boy und eigentlich bedeutet das, er ist ja Grünkohl.
Wie heißt der?
Kale, also ich sage immer Kale, trotzdem eigentlich verenglische ich das voll. Und keine Ahnung, und eigentlich heißt es ja irgendwie Grünkohl. Und dann wird er halt immer ein bisschen deswegen hops genommen. Das fand ich damals irgendwie witzig.
Das finde ich auch lustig.
Dann mag ich das halt irgendwie schon. Ja, und sonst jetzt auch mit Lina oder wie mit Ben jetzt bei mir im ersten Band so, da war es halt irgendwie manchmal beim Schreiben, man fängt dann so an, hat das irgendwie als ersten Blitz oder so. Ja, da hat es jetzt irgendwie so gepasst und hab's dann so gelassen.
Ja, ich mache auch, weil du eben vom Grünkohl geredet hast, ich mache auch ganz gerne so ein bisschen so kleine Spielereien mit den Namen. Also meine Protagonistin heißen Anna, Apollonia, aber ihr Kosename ist Polly und Anouk. Also alle Namen fangen mit A an.
Mhm.
Und es ist ja auch die Alles-Reihe und das war so eine kleine... Das ist aber immer so mein persönliches Ding, was man gar nicht merkt und was man auch gar nicht merken soll. Aber ich weiß so ein bisschen, es ist da und man kann dann irgendwie so Scherze machen wie, die sind das A-Team und...
Ja, genau.
Und die haben einen Gruppenchat, die drei. Macht man ja irgendwie, dass man dann so mit den Mädels den Chat hat und dann gibt man dem so einen komischen Namen und der Chat heißt Anapolonianuk. Also alle Namen lassen sich so aneinander rein.
Ach, süß.
Das sind dann immer so kleine Sachen, die ich ganz gerne mache. Aber auch das... nicht so krampfhaft, das ergibt sich irgendwie.
Ja, beim Schreiben dann einfach, gell? Das ist so, wie du vorhin auch gefragt hast, Caro, mit den Charakteren hat man von sich selber was in den Büchern oder wie ergibt sich das manchmal, ne? Das sind dann so kleine Sachen, wie du sagst, Kira, dann aus dem Schreiben. Natürlich verbaut man auch viele Sachen, die man so ein bisschen erlebt hat, nimmt es manchmal hops. Also bei mir ist es manchmal oft auch wie so ein Hahaha. Fällt mir in dem Moment was ein, was da irgendwie ein bisschen, und dann kann man es noch ein wenig überspitzen oder was man selber erlebt
genau.
hat, das mag ich schon immer gerne, so dieses, manchmal sagt, also wer mich wirklich kennt, sagt dann oft, ist mir wieder Tagebuch geschrieben oder was.
Ja, man sagt doch auch immer, sei nicht fies zu mir, sonst verarbeite ich dich in einem Buch.
Ja, genau.
Warnung an alle da draußen.
Ja.
Ja.
An alle Bad Boys, die Michelle treffen.
Ja, genau. Ja.
Ja, oder sie bekommen dann halt so ein, ich habe eine Zimmerpflanze, die also so eine hässlich verwelkte Zimmerpflanze, die eine Protagonistin ihrem Bruder zum Einweihungsgeschenk schenkt, weil das so ein Insider ist zwischen den beiden. Die hat auch einen Namen, die heißt, glaube ich, Helmut oder so. Also, ne, also an alle Helmuts da draußen, es tut mir leid, aber sowas könnte ja dann auch irgendwie von jemandem der Name sein, der einem ans Bein gepinkelt hat. Auf der Löwe Intens Instagram-Seite wurden ein paar Fragen gesammelt. Und Michelle, du kannst vielleicht einfach die erste stellen in die Runde.
Jawohl, da picke ich doch mal eine raus. Und zwar war eine der Fragen, wie seid ihr denn zum Verlag gekommen?
Also es war so, dass ich immer schon geschrieben habe und das seit ich klein bin und dann bei Literaturwettbewerben mitgemacht habe und dann in Schreibforen angemeldet war und mein erstes fertiges Manuskript an verschiedene Verlage geschickt und nur Absagen kassiert hatte, aber von einem Verlag ein Bitte mach weiter. Das hat mich motiviert, also habe ich meine Manuskript oder ein Manuskript an Agenturen geschickt, weil dann kam irgendwie auf, dass Agenturen Tür und Tor zur Verlagswelt sind. Und letztendlich hat es dann mit einer Agentur geklappt und wir haben gemeinsam an einem Manuskript nochmal gefeilt und gearbeitet und es kam zu einem kleineren Verlag, zu Schwarzkopf und Schwarzkopf, und zeitgleich hatte ich noch so einen Wettbewerb gewonnen, wo dann ein Buch unter Pseudonym bei einem Verlag erschienen ist, und dann war irgendwie der Fuß in der Tür und dann hat es geklappt. Also ich glaube, dieses Fuß in die Tür kriegen ist immer das Hauptaugenmerk und das, was man irgendwie versuchen muss und zu schaffen. Also ich habe es in einem anderen Podcast auch schon gesagt, es führen viele Wege nach Rom und es gibt keinen richtigen Weg. Deswegen bin ich mal gespannt, wie ihr zum Verlag gekommen seid.
Ja, bei mir war es ja so, du hast ja auch schon von klein auf geschrieben, sage ich jetzt mal. Es war bei mir auch so, ich hatte auch immer den Traum, dass meine Geschichten veröffentlicht werden. Dann hat es eigentlich so mit Verlag damals auch nicht geklappt. Ich glaube, ich war schon 2009, habe ich auch irgendwie schon so mal Kurse da Zeug mitgemacht, Wettbewerbe, irgendwas. Und irgendwann habe ich gesagt, so mache ich selber. Und dann bin ja eine Self-Publisherin eigentlich mit und habe dann im Self-Publishing da viel geschrieben und hat aber trotzdem immer, fand ich es schön, auch für Verlage mal so noch mitzuschreiben. Und dann hat sich das eben auch durch meinen Agenten dann ergeben, dass ich dann sozusagen auch an den Verlag gekommen bin. Jetzt bin ich so ein Hybrid, sage ich mal, sagen ja immer viele, weil ich ja nicht jetzt nur für Verlage schreibe, sondern eben auch viel selber einfach auch dann mache. Und wie war es bei dir so, Kira?
Ja, ich habe auch, seit ich klein war, immer gerne geschrieben. Seit ich 11 bin, war mir dann irgendwie so bewusst, es soll so Richtung Roman gehen. Und dann habe ich über eine Bekannte, die eine Autorin kannte, erfahren, dass es sowas wie Literaturagenturen überhaupt gibt. Ich hatte das noch nie gehört. Und im Gegensatz zu Caro war ich immer zu feige, irgendwas in Foren oder bei Wettbewerben oder sonst wie einzureichen. Habe mich dann mit einem fertigen Manuskript tatsächlich bei einer Literaturagentur beworben, vor erschreckenden 10 Jahren, 2011. Und die haben mich unter Vertrag genommen und dann haben wir das Buch verschiedenen Verlagen angeboten und das wurde tatsächlich mein erstes Buch, Pinguine lieben nur einmal damals, das kam 2013 und seitdem ist, wie Caro gesagt hat, der Fuß in der Tür. Es ging so mal durch verschiedene Genres bei verschiedenen Verlagen, aber seitdem bin ich so dabei. Ich hatte den Glücksfall wirklich, dass es so gut geklappt hat beim ersten Anlauf.
Ja, aber das klingt doch richtig schön. Also ich finde, wie gesagt, da gibt es kein richtig und falsch und letztendlich gibt es einfach 1000 Möglichkeiten.
Viel hat auch einfach mit Timing zu tun.
Genau, 100%ig. Dann würde ich vielleicht direkt zur zweiten Frage übergehen und zwar, die finde ich eigentlich auch ganz spannend, ob es in den Büchern Wendungen gab, die wir anfangs nicht so eingeplant hatten oder geplant hatten.
Also ich habe bisher erst einen Band fertig geschrieben. Ich komme ja als letzte von uns dreien raus. Deswegen, ich schließe das bei mir niemals aus, weil das mir in vergangenen Büchern schon durchaus passiert ist. Es kommt aber ein bisschen drauf an, wie dramatisch man das Wort Wendung auslegt. Also ist jetzt mir jetzt noch nie passiert, dass dann irgendwie am Ende zwei andere ein Pärchen wurden oder so, als ursprünglich geplant. Aber dass die Geschichte mal so eine kleine Abzweigung nimmt, die man nicht im Exposé stehen hatte oder nicht geplottet hatte, das ist bei mir absolut an der Tagesordnung.
Ja, das stimmt. Das ergibt sich dann oft halt einfach so im Schreibfluss, dass sich dann doch Dinge irgendwie ändern. Und das kenne ich auch halt also von vielen Büchern halt, wo ich mir dann gedacht habe, Gott, das kannst du jetzt nicht machen, kannst du nicht alles nochmal umschreiben. Und dann, ja, das ist mir schon auch öfter passiert jetzt hier bei, wenn man auf jeden Fall so den Ablauf da ein bisschen grob hat von der Geschichte, dann, es geht jetzt speziell um die Bücher, dann habe ich jetzt, glaube ich, es ergeben sich immer schöne Sachen dann beim Schreiben, aber so eine ganz krasse Wendung hat sich jetzt dann bei mir jetzt zumindest bei der Geschichte aufgetan. Das ging einfach so dann vom Flow ein bisschen runter, so wenn ihr wisst, was ich meine.
Ja, total.
Oder vom Ablauf konnte ich gut dabei bleiben.
Ich glaube, so eine Wendung, die anfangs nicht geplant war, also so Kleinigkeiten gibt es ja immer irgendwie was geändert wird oder was dann, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir, also wenn sich's entwickelt hat während des Schreibens, dass ich dann hinten raus irgendwie einen Einfall hatte, den ich richtig gut finde, den ich aber vorne noch verflechten muss, damit es glaubhaft ist. Mir fällt keine Wendung ein, die ich jetzt nicht so geplant hätte.
Wo wir schon bei ungeplanten Wendungen sind, passt die dritte Frage, die wir bekommen haben, ganz gut. Die lautet nämlich, ist jeder Band eurer Reihe abgeschlossen oder bekommen wir Cliffhanger?
Achso, nein, also bei mir ist alles abgeschlossen und alle Bücher können auch unabhängig voneinander gelesen werden. Man kriegt immer so ein bisschen Einblicke, die Leute tauchen ein bisschen auf. Ist bei dir bestimmt auch so, Kira, mit den Freundinnen oder ne, Caro, dass sich da immer so, ja, wenn man das sich da wohlfühlt, dann kommt man immer wieder, die auch bekannten Personen kommen dann immer so wieder vor in den Büchern. Also bei mir jetzt zumindest. Ja, man kann sie unabhängig voneinander lesen. Das habe ich jetzt weit ausgeholt, gell? Okay. Caro, wie ist bei dir?
Ja, also ich würde nicht sagen Cliffhanger, also bei mir ist alles in sich abgeschlossen, aber, und das haben jetzt alle Testleserinnen irgendwie bestätigt, ich teaser Band 2 und Band 3, also vor allem Band 2 sehr gemein im ersten Band an. Also Band 2 ist Enemies to Lovers Trope und in Band 1 wird es schon so ein bisschen angeteasert. Also es, ja, man will unbedingt, glaube ich, wissen, was, wie das dann mit denen weitergeht und sich auflöst. Also das ist so der einzige Cliffhanger in dem Sinne, dass man, glaube ich, die Geschichte gerne lesen möchte. Also es haben mir jetzt alle Testleserinnen gesagt, aber ich habe keinen Cliffhanger an sich, weil alles in sich abgeschlossen sind und jeder Band ein anderes Pärchen beinhaltet. Genau, und Kira, bei dir?
Ich weiß genau, was du meinst. Also das ist ja auch in vielen mehrteiligen Büchern, die verschiedene Protagonistinnen haben, einfach so. Man kann sie alle unabhängig voneinander lesen, aber man muss nicht unbedingt mit dem dritten anfangen, weil man dadurch natürlich so ein bisschen was an den Beziehungen zwischen den Figuren versäumt. Also nicht nur an den Liebesbeziehungen, sondern auch die Freundschaften, wie das gewachsen ist, weil die Geschichten ja auch meistens chronologisch weitererzählt werden. Also man kann, aber man kann auch einfach bei Band 1 anfangen. Ich glaube, dann hat man das beste Leseerlebnis. Und wie du jetzt gerade bei deinen Enemies to Lovers erzählt hast, man schnappt vielleicht in den vorderen Bänden schon so ein kleines Easter Egg auf und in den Folgebänden versteht man dann, was gemeint war. Oder man fängt schon so ein bisschen an, die Figuren zu shippen und freut sich dann, wenn sie auch zueinander finden.
Oh. Ach Leute, ich freue mich schon, eure Geschichte zu lesen, muss ich jetzt ehrlich sagen. Und beziehungsweise die ersten Bände und dann geht's quasi nahtlos weiter. Das wird auf jeden Fall sehr schön.
Ja, Caro, du bist ja als Erste von uns dran.
Ja, das ist doch eine schöne Überleitung. Ich habe nämlich eine ganz kleine Lesung, das ist nicht viel, nur mehr oder weniger eine Seite. Ich habe gedacht, ich lese euch ein Stück aus dem Anfang vor. Gabriela sitzt am Flughafen, um euch kurz abzuholen, was da jetzt passiert ist. Und hat eben erfahren, wer ihr Vater ist und hat jetzt sich entschlossen, sich da bei der Catering-Firma undercover einzuschleusen. Und es hat auch mehr oder weniger geklappt. Und sie fliegt jetzt nach Deutschland, ohne ihrer Mutter Bescheid zu sagen, was eigentlich Sache ist. Und das ist auch eine der Szenen, die mir mehr oder weniger selbst passiert sind. Und zwar habe ich auch einmal schon mal fast den Flug verpasst, weil ich so vertieft war. Also ich habe ein Buch gelesen. Und dieser Walk of Shame, den ich dann machen musste, weil dann der Pilot im Gang stand, alle Leute wirklich auf ihren Plätzen schon saßen, die mich viermal ausgerufen hatten. Das war schon so, okay, sie müssen jetzt mein Gepäckstück raussuchen. Und das ist ein richtig, richtig beschissener Moment für jemanden. Und ich habe gesagt, irgendwann baue ich das in ein Buch ein. Und das habe ich jetzt getan.
Welches Buch war das denn, was so spannend war, dass du viermal Ausrufen verpasst hast? Das musst du uns noch ganz kurz vorher sagen.
Ja, das war das Buch von meiner Schwiegermutter tatsächlich. Sie hat auch ein Buch geschrieben, das hat sie mir damals zum Lesen mitgegeben und ich war da so vertieft, dass ich das nie mitgekriegt habe. Ich würde euch einfach dann diese Szene kurz vorlesen und zwar nachdem Gabriela eben das Flugzeug betritt. Außer Atem betrat ich über die Passagierbrücke den vorderen Teil des Flugzeugs und wurde sogleich von einer gereizten Stewardess taxiert. Sie war blond, hübsch und bestimmt gerade mal Anfang 20. Als sie mich erblickte, schrie sie mir in ihren Gedanken mit einem einzigen Blick entgegen, wegen dieser rücksichtslosen Kuh müssen wir also später starten. Ich zog den Kopf ein und hoffte, dass sie die einzige blieb, die auf mich aufmerksam wurde. Als ich den Gang zu meinem Platz entlang schritt und die kleinen Schildchen über den Köpfen nach der richtigen Nummer abscannte, fiel mir ein Typ ins Auge, der auf einem Gangplatz saß. Es lag an seiner Größe. Wie ein Leuchtturm ragte er über den anderen Köpfen auf und neben ihm war der einzig freie Sitz zu sehen. Ich spürte, wie die Blicke der bereits sitzenden Fluggäste auf mir ruhten. Manche missbilligend, manche abschätzig, ein paar genervt. Vielleicht hatte der Kapitän längst eine Durchsage gemacht, ihnen erklärt, dass sie noch auf einen Passagier warten mussten. Großartig. Mit rotem Kopf und einem entschuldigenden Lächeln auf den Lippen schob ich mich weiter auf die Reihe zu, wo ich meinen Platz vermutete. Neben dem Typen, der ungefähr in meinem Alter sein musste. Vielleicht 1-2 Jahre älter. So genau konnte ich das aufgrund des gepflegten 3-Tage-Bartes nicht sagen, denn das machte alle Männer irgendwie automatisch älter. Seine Schultern waren so breit, dass die Armlehnen wie eine Miniaturausgabe der eigentlichen Vorrichtung wirkten und er hatte den Blick konzentriert auf etwas vor sich gerichtet. Der Ausdruck auf seinem markanten Gesicht war so mürrisch und verschlossen, dass es eine Brechstange gebraucht hätte, um ihn zu knacken. Trotzdem konnte das nicht von der Tatsache ablenken, wie gut er aussah. Ich schob mich immer noch mit diesem selben aufgeklebten, entschuldigenden Lächeln weiter auf den Platz zu, während sich mein Herzschlag plötzlich verdoppelte. Je näher ich der Sitzreihe kam, desto nervöser wurde ich. Meine Handflächen begannen zu schwitzen und ich wusste, auch ohne einen Blick in den Spiegel zu werfen, dass mein Kopf mittlerweile die Farbe einer überreifen Tomate angenommen haben musste, was man trotz meines natürlich dunklen Haars deutlich sehen würde. Mein Blick blieb an unverschämt blauen Augen hängen, die auf ein Buch in seiner Hand geheftet waren. Ein Buch. Im 21. Jahrhundert. Ich hätte ihm am liebsten zu dieser Entscheidung gratuliert, wenn mich seine abweisende Ausstrahlung nicht so irritiert hätte. Ich überprüfte die Nummer, die über der Sitzreihe stand, mit der Zahl auf meiner Bordkarte. Entschuldigung, wiederstellte ich meine Frage auf Englisch, denn obwohl ich in einem Flugzeug nach Deutschland saß, wollte ich mir nicht anmaßen, ihn für einen Deutschen zu halten. Er hob den Kopf und sah mich an, durchdringend, verärgert. Sämtliche Härchen auf meinen Armen stellten sich auf und ich konnte gerade noch verhindern, hörbar nach Luft zu schnappen. Ach du Schande, ich hatte ja zuvor bemerkt, dass er attraktiv war, der markante Kiefer, der sanfte Schwung seiner Lippen, das unnatürliche Blau seiner Augen. Aber jetzt seinen Blick auf mir zu spüren, war etwas komplett anderes, als könnte er mit seinem Röntgenblick genau in mich hineinsehen. Allerdings war es eine verdammte Ausstrahlung, die eine kribbelnde Nervosität in mir aufsteigen ließ. Unnahbar mit einer Prise Arroganz. Zumindest wirkte es so. Um meine Unsicherheit zu überspielen, setzte ich mein breitestes Lächeln auf, doch der abweisende Ausdruck auf seinem Gesicht blieb. »Hi, ich glaube, ich sitze neben dir«, sagte ich wieder auf Englisch, einen Tick zu schnell und mit viel zu hoher Stimme. Mein Sitznachbar zog eine Braue in die Höhe, ohne dabei eine Miene zu verziehen. »Du glaubst?«, fragte er. Als ich nicht antwortete und ihn nur verwirrt anstarrte, fügte er hinzu, »Du glaubst oder du weißt, dass du hier sitzt?« Ich blinzelte kurz irritiert. »Wie bitte? Bist du der Grund, warum wir fast 30 Minuten Verspätung haben?« Ich murmelte etwas Undeutliches, das man halb als Entschuldigung durchgehen lassen könnte und hatte den Eindruck, dass mittlerweile die halbe Kabine ihre Gespräche eingestellt hatte, um uns zuzuhören. In meinen Ohren rauschte es. »Kann ich mich einfach auf meinen Platz setzen?« Mit einem ungeduldigen Kopfnicken deutete ich auf die leere Stelle neben ihn und tippelte von einem Fuß auf den anderen. »Klar«, der Typ machte eine finstere Miene und schoss in die Höhe, während meine Augen seiner Bewegung folgten, bis ich den Kopf in den Nacken legen musste, um ihm weiter ins Gesicht sehen zu können. Um nicht noch mehr Zeit zu verlieren, verstaute ich den Rucksack in der Ablage über uns und rutschte auf meinen Sitz, nicht ohne vorher meine Kopfhörer und eine Zeitschrift herausgeholt zu haben. Als sich der Typ zu meiner Rechten wieder auf seinen Platz quetschte, fiel mir auf, dass er das Gesicht verzog, weil seine Beine an den Sitz vor ihm stießen. Unwillkürlich stieg Mitleid in mir auf, auch wenn er so unfreundlich gewesen war, was ich zum Teil ja nachvollziehen konnte. Schließlich hatte der Flug wirklich meinetwegen Verspätung. »Tut mir leid wegen der Verspätung«, murmelte ich zerknirscht und schenkte ihm wieder ein offenes Lächeln, was seinen Blick für einen Sekundenbruchteil auf meine Lippen lenkte. »Passiert. Nein, wirklich, wenn ich könnte, würde ich zu Stewardess gehen und sie bitten, eine Borddurchsage machen zu lassen, damit meine Entschuldigung alle zu hören bekommen.« Ich zuckte mit den Schultern. »Aber jetzt musst du herhalten.« Nichts. Nicht der Anflug eines Lächelns. Tatsächlich wirkte er sogar noch angespannter, falls das überhaupt möglich war. »Alles okay?«, fragte ich leise und ärgerte mich im selben Augenblick darüber, dass ich meine verdammte Klappe nicht halten konnte. Mit hochgezogenen Augenbrauen warf er mir einen Seitenblick zu. »Wie meinst du das?« Ich seufzte. Erst ich mit der Verspätung und jetzt der 12-Stunden-Flug. Muss bestimmt anstrengend sein. Ich schaute demonstrativ auf seine langen Beine. Die wäre die Business Class sicher lieber. Sein Mund wurde zu einer schmalen Linie. Danke, dass du mich daran erinnerst. Mist. So habe ich das nicht gemeint. Wie ungeschickt kann man eigentlich sein, grummelte mein namenloser Sitznachbar auf Deutsch, griff in den Netzbeutel vor sich und holte ein paar schwarze Noise-Canceling-Kopfhörer hervor, die er mit einem demonstrativen Blick in meine Richtung aufsetzte und schließlich über sein Handy einschaltete. Das ist die erste Begegnung zwischen Anton und Gabriela und die verläuft super. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank für das Gespräch, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich finde, das hat mega Spaß gemacht.
Ja, Caro, danke für deine Lesung. Es war sehr cool.
Ich bin schon sehr, sehr gespannt darauf, wie es weitergeht. War auf jeden Fall ein ganz, ganz tolles Lesehäppchen jetzt. Ja, ich hoffe, euch hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, uns ein bisschen zuzuhören, ein bisschen was über die Bücher zu erfahren.
Bald geht's auf jeden Fall schon weiter.
Ja, dann sagen wir mal Tschüss, oder?
Ja, sagen wir mal Tschüss.
Ja, Tschüss. Bis zur nächsten Folge.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Ihr fandet die Folge einfach unwiderstehlich? Mehr zu den Büchern und Löwe Intens gibt es in der Folgenbeschreibung, bei Instagram oder auf www.löwe-intens.de. Wir freuen uns sehr, wenn ihr vorbeischaut.